zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute schließen wir Temptation Island ab und reden über das Wiedersehen und die Interviews mit Kevin.
Es wird krass. Let's go. Dina.
Geht's dir besser?
Mir geht's ein bisschen besser.
Für diejenigen, die Folge zu Temptation Island Folge 12 verpasst haben oder die geskippt haben, ihr solltet die auf jeden Fall nochmal anhören. Denn ich glaube, wir haben da wirklich spannende Theorien erzählt. Nämlich einmal haben wir die Frage geklärt, ob Sexisten eher fremdgehen. Und Franzi hat über die Mutterwunde gesprochen. Es war eine hervorragende Folge, finde ich. Ich fand, es war eine spannende Folge. Aber Franzi hat auch mit uns geteilt, dass Temptation Island sie maximal aggressiv und wütend macht. Und Franzi, ich bin froh, dass es dir jetzt vielleicht ein bisschen besser geht.
Ja, mir geht's ein bisschen besser auf jeden Fall. Bisschen Restwut ist noch da. Vielleicht löst die Folge das auf. Und ich habe ja auch das erste Mal jetzt aus meinem Buch vorgelesen, Dina. Und das war so schön. Das war so verbindend. Es waren unheimlich tolle Leute da. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt bei dem Thema. Es geht, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es geht um Belästigung am Arbeitsplatz. Und das ist schon so ein Thema, auch wenn ich Leuten sage, dass ich meine Doktorarbeit dazu schreibe, dass es dann häufig so ist, oh, belastet dich das nicht? Und ich denke mir immer so, nö, belastet mich halt gar nicht, weil ich finde es einfach mega spannend, wie ein Thema, was so offensichtlich überall ist, so totgeschwiegen wird und niemand irgendwie wirklich Bescheid weiß, dass es für mich so ist, als ich fühle mich eher wie so eine Detektivin meistens. Aber das war jetzt nochmal eine ganz neue Seite bei der Lesung, weil das war so dieses verbindende Element von endlich sprechen wir drüber. Und es haben sich unheimlich tolle Menschen zu Wort gemeldet. Unter anderem Dina, eine Person, die einfach aufgezeigt hat und gesagt hat, ich liebe alles daran. Die ist extra aus Aachen gekommen. Das ist nämlich eine Person aus der Kohorte und es hat mich so glücklich gemacht.
Franzi, das ist so schön. Du hast mir das ja schon direkt nach der Lesung, ne? Direkt als die Lesung zu Ende war, hast du mir über WhatsApp geschrieben und gesagt, Dina, es ist jemand aus der Kohorte gekommen und ich habe mich so gefreut und ich war ja sowieso schon todtraurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Und das hat mich nochmal trauriger gemacht.
Wir werden noch mit der Kohorte mehr in Kontakt treten. Es gibt geheime Infos, dass Dina und ich eben unser Schlusswort für unser erstes großes Event geplant haben.
Nicht, dass man das falsch versteht. Es gibt noch keine Pläne zu dem Event an sich. Aber wir haben schon mal ein Schlusswort formuliert. Es war tatsächlich bei unserer letzten Folge, wo Franzi etwas Hervorragendes gesagt hat. Und wir haben aber gesagt, das können wir ja so nicht ins Internet stellen. Das ist zu spicy.
Sonst bekomme ich vielleicht meinen Doktortitel nicht oder so.
Aber niemand würde uns davon abhalten, damit unsere Live-Auftritte abzuschließen, falls es sie irgendwann mal geben sollte.
Und damit starten wir mit Orga.
Wir haben heute keine Orga.
Haben wir abgefragt?
Nein.
Ich würde sagen, dann starte ich mal mit der Mainplot-Summary, Dina.
Franzi, ich gebe dir ein Go.
Der Josh macht auf einsichtig, während die Nasrin ordentlich Ansagen verteilt. Und die Vicky sagt, dass sie und Josh sich noch näher gekommen sind, als auf den Videos ersichtlich. Woraufhin die Nasrin kontert, dass die Wahrheit wahrscheinlich zwischen den beiden liegt. Bei den Kelvin-Interviews hat Kelvin ein ganz großes Verständnis für Joshs Situation. Und jetzt tun Josh und Nasrin so, als wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen und als ob eigentlich gar nichts passiert sei. Phil hingegen übernimmt Verantwortung für Lauras Herzschmerz, während sie kräftig an ihrem Selbstbewusstsein arbeitet. Vivian verzeiht Mo jetzt dann doch seinen Betrug, obwohl sie sich geschworen hatte, das nicht zu tun. Während Mo so tut, als wäre Sandra nur sein Bro gewesen und behauptet, Sandra wiederum hätte ihn verarscht. Nicht mal die Videobeweise oder Sandras Worte bringen ihn dazu anzuerkennen, dass etwas zwischen den beiden war. Und was soll's, Vivian und Mo sind jetzt verlobt. In den Interviews mit Kelvin bekommt Mo dann noch ein High Five von Kelvin darauf, dass er den Betrug nie gestanden hätte, wenn er nicht eher aufgeflogen wäre. That's it.
Franzi, ich liebe deine Zusammenfassung, aber an dieser ganzen Situation liebe ich nicht so viel. Wir haben ja ganz viel Stoff. Ich schlage folgenden Plan der Kampagne vor. Tammo und Marie, Laura und Phil, schön, sweet, ich wünsche denen das Allerbeste. Ich würde sagen, wir skippen die. Da habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Josh und Nasrin und Vivian und Mo. Da würde ich sagen, wir gehen die Paare einzeln durch und sprechen bei jedem Paar übers Wiedersehen und dann über das Interview mit Kelvin. Und ich habe tatsächlich bei Vivian und Mo auch noch einen Podcast zugehört, nämlich die waren bei Blitzlichtgewitter im Interview. Und da habe ich auch noch so ein paar kleine Einzelheiten mitgebracht, die da gesagt haben, die ich auch noch ganz spannend fand. Also wir mischen da alles ein bisschen zusammen. Um die Frage zu beantworten, was ist eigentlich da los? Ich wünschte, es wäre ein Videopodcast und die Leute könnten jetzt gerade dein Gesicht sehen.
Tina, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dieses Format macht mich fertig, wütend, traurig und es hinterlässt ein bisschen das Gefühl, dass ich auch einfach müde bin, gegen diese Strukturen anzukämpfen. Aber die Kohorte, die braucht die Forschung, die wir hier mitbringen. Deshalb mache ich natürlich weiter, aber es macht mich fertig.
Ich habe mich geekelt.
Ich habe mich mega geekelt. Und ich sag's dir, wie es ist. Das Format hat mich getriggert. Und diesmal benutze ich das Wort bewusst.
Ich verstehe das. Lass uns ganz vorne anfangen. Wir kommen als erstes zu Josh und Nasrin. Wir sind als erstes beim Wiedersehen. Was sagst du zum Wiedersehen?
Ich finde, der Josh, der sitzt da wie so ein bedröppelter Hund. Und die Nasrin ist eigentlich super cool. Die benennt sein Verhalten an den Stellen, wo es scheiße war. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie halt schon sehr einfach mit ihm in Verbindung bleiben will und dafür auch gewillt ist, ein bisschen über ihre eigenen Grenzen zu gehen. Erzähl du mir mal, was du denkst.
Mir kam die Nasrin ganz geknickt vor. Ich finde, in der Staffel war die oft so eine schillernde, so eine scheinende Persönlichkeit, die hat mir eine gute Laune gemacht und im Wiedersehen habe ich mir Sorgen um die gemacht. Die wirkte da richtig mitgenommen, die wirkte, als würde die ganz schnell da weg wollen, als würde sie sich gar nicht wohlfühlen. Verständlicherweise, es war ja auch einfach absolut unangenehm. Was mir generell am Josh nicht gefällt, ist, dass er oft, ich habe das Gefühl, er spricht oft für sie beiden und es wirkt so, als würde er seine Bedürfnisse und das, wie er ist, über die beiden stülpen wollen. Also ein Beispiel zum Beispiel ist, dass er immer wieder sagt, er ist ein freiheitsliebender Mensch und an anderen Stellen sagt dann aber wieder, ja, wir sind beide freiheitsliebende Menschen. Und ich frage mich da zwischendurch, ob das tatsächlich so stimmt. Denn mir kommt das oft so vor, als würde er da für sie beide sprechen, obwohl, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist sie Nasrin ein freiheitsliebender Mensch. Aber ich würde da fast denken, so wie ich die einschätzen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sie schon ein bisschen mehr Bock hat auf Verbindlichkeit und nicht, dass jemand einfach so nachts nach Innsbruck zieht. Ich habe mich über die Vicky gefreut. Ich muss sagen, ich liebe die Augenklappe. Ich fand es so einen kleinen Captain Hook-Moment. Ich fand es eigentlich ganz sweet. Andererseits hoffe ich natürlich, dass es dir gut geht. Ich hoffe, da ist nichts Ernsthaftes passiert. Ich habe da direkt gedacht, ich bin ja auch sehr fanatisch mit Skincare. Und ich denke immer so, viel hilft viel. Ich habe mir schon oft so wilde Sachen zusammengemixt und meine Augen sehr irritiert miteinander. Und da hätte ich mir eine Augenklappe gewünscht. Vor allem so eine stylische. Ich weiß natürlich nicht, woran es da liegt. Sie hat es ja nicht gesagt. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich bin froh, dass sie nochmal da war. Denn ich finde, wenn man nur Josh und Nasrin zusammen anhört, habe das Gefühl, die schaffen es sogar, mich zu belabern, weil die ganze Zeit auf einen einreden und man am Ende das Gefühl hat, eigentlich wäre vielleicht ja doch wirklich gar nichts gewesen. Aber zum Glück war die Vicky da, die das nochmal alles in ein anderes Licht drückt, denn sie sagt es nicht explizit. Aber ich habe das Gefühl, als ging da mehr im Whirlpool unter der Wasseroberfläche, oder?
Ich finde, die sagt das auch explizit. Da gibt es doch diesen Moment, indem die sagt, da ist mehr gelaufen, als man so offensichtlich sieht. Und dann sagt der Josh, dass er das anders sieht. Und dann sagt die Nasrin, dass die Wahrheit wahrscheinlich zwischen den beiden liegt. Und sie sich vorstellen kann, dass die Vicky da was interpretiert hat, als mehr, was für den Josh nicht mehr war.
Was danach klingt, als würde sie das mehr, wo die Vicky sagt, da ist mehr gelaufen im Whirlpool, als würde sie das als Gefühle interpretieren. Ne? Also ich habe das ganz klar interpretiert, als wäre da mehr körperlich gelaufen. Ich will es jetzt nicht explizit benennen. Wir wissen ja auch nicht, aber ich, ja, für mich ging es nach einem offensichtlichen Fremdgehen.
Ich habe das auch so verstanden, Dina.
Was ich den beiden zugute halten will, ist, dass die nicht versuchen, die Victoria so ganz klar herabzuwürdigen und zu diskreditieren. Zumindest nicht in diesem Wiedersehen. Das Wiedersehen fand ich soweit so unangenehm. Franzi, was mich dann wirklich gekillt hat, war das Interview mit Kelvin. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich war davor kein Fan von Josh, aber in diesem Interview ekelt er mich einfach nur noch an. Und ich finde den so unfassbar unangenehm. Wie der da so versucht, sich an den Kelvin so ranzukumpeln, dauernd so Gegenfragen stellt und den Diggi nennt und sowas, finde ich widerlich. Und dann, was für mich so heraussticht, ist, als er über die Vicky redet, beziehungsweise so halt auch, glaube ich, generell über die Verführerin, und dass er dazu Calvin sagt, du hättest ihn doch auch reingesteckt. Und Franz, ich finde, wir müssen den Satz auseinandernehmen, denn der sagt so viel über den Josh aus. Denn erstens redet er hier über die Vicky, als ob die kein Mensch wäre, sondern halt einfach nur ein Loch, in das er was reinstecken kann. Und zweitens redet er über sie, als wäre die einfach komplett passiv, hätte kein Mitspracherecht über das, was passiert und auch keinen eigenen Willen. Und als würde alles, was zwischen den beiden passiert, nur davon abhängen, was er gerne würde, und als wäre sie einfach nur ein Objekt. Und kurz zusammengefasst, der Josh, der dehumanisiert die Vicky hier völlig, der redet über sie nicht, als wäre sie ein Mensch. Und wenn man so über Frauen redet, dann ist das für mich die größte Red Flag, die es gibt. Generell, wenn ein Mensch andere Menschen dehumanisiert, finde ich, ist eine Red Flag. Aber an alle Frauen, die zuhören, möchte ich sagen, wenn ihr einen Mann hört, der so über andere Frauen spricht, dann lauft. Und wenn ihr könnt, dann verbannt diesen Mann aus eurem Leben. Und wenn das nicht geht, dann versucht diesen Mann mit diesem Mann niemals allein in einem Raum zu sein. Haltet einen Sicherheitsabstand zu jedem Zeitpunkt und warnt eure ganzen Freundinnen. Und ich finde, wie der da über die Vicky spricht, finde ich am allerschlimmsten von allen Dingen, die der in dieser ganzen Staffel gebracht hat. Ich finde, alles andere kann man vielleicht noch drüber reden, kann man vielleicht irgendwie verzeihen, aber das hat mich wirklich schockiert. Und vielleicht nochmal als Hintergrund, warum ich das auch so schockierend finde, habe ich mich gefragt, Franzi, ob du uns vielleicht nochmal zusammenfassen kannst, mit welchen Auswirkungen in der Forschung Dehumanisierung von Frauen verbunden ist.
Das mache ich sehr gerne, denn es gibt tatsächlich viele Studien darüber, die zeigen, Männer, die zum Beispiel dehumanisierende Plakate von Frauen gesehen haben oder generell die dehumanisierende Infos bekommen, danach motivierter sind, sich übergriffig zu verhalten. Das heißt, Dehumanisierung ist etwas, das Unterschiede zwischen Gruppen extrem hervorhebt, also wenn es jetzt um sexistische Einstellungen geht, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, um dann dieser einen Gruppe die Menschlichkeit abzusprechen. Also zu sagen, das sind eigentlich mehr Objekte als Subjekte, mehr Sachen als Lebewesen. Und das passiert natürlich bei Frauen die ganze Zeit und überall. Seit es Werbung gibt, werden nackte Frauenkörper dazu benutzt, Dinge zu bewerben, die rein gar nichts mit nackten Frauenkörpern zu tun haben. Und es gibt eben Skalen, die messen, dass Frauen eine objektifizierte, dehumanisierte Gruppe dieser Gesellschaft sind und dass Menschen sich darin unterscheiden, inwieweit sie diese Dehumanisierung Frauen gegenüber unterstützen und wahrnehmen. Die Aussage von Josh spricht sehr dafür, dass er das sehr internalisiert hat, dass Frauen am Ende Objekte sind. Und die Forschung zeigt eben ganz klar, dass das auch dazu führt, dass Menschen dann eher das nehmen, worauf sie eben gerade Bock haben, weil diese Dehumanisierung eben dazu führt, dass man keine Empathie mehr haben muss mit den Menschen. Man muss sich dann nicht mehr in die Situation der anderen Person hineinversetzen, weil die ist ja eh nicht so menschlich wie die eigene Gruppe so ungefähr, um das mal runterzubrechen. Und deshalb ist das so gefährlich. Dehumanisierung passiert zum Beispiel auch mit schwarzen Menschen. Das ist so ein Überbleibsel der Kolonialisierung, dass man schwarzen Menschen ihre Menschlichkeit abgesprochen hat, vor allen Dingen schwarzen Frauen, um so zu rechtfertigen, dass man Gewalt antut. Aber das funktioniert eben auch zwischen Männern und Frauen. Und ich finde das hoch bedenklich, was hier passiert. Und ich finde genauso hoch bedenklich wie Joshs Aussage ist der Calvin. Heißt der Calvin oder Calvin?
Ich glaube, in echt heißt der Calvin.
Lass mal den einfach Calvin nennen. Ist der Calvin, der hier sagt, ja, du kannst sie ja auch wegflanken, wieder als ob Frauen einfach irgendwelche Objekte sind. Und dann fragt er Josh den, hättest du ihn reingesteckt? Wieder so, als ob die Vicky da keinerlei Mitspracherecht hätte. Und als ob der Mann alleine entscheidet, in welche Objekte er seinen Penis steckt. Und dann sagt er, Calvin, du weißt doch, wie ich ticke. Und das, Dina, finde ich widerwärtig. Und das ist auch das, was ich eben gemeint habe am Anfang mit dieses Format und vor allem diese Videos, die haben mich getriggert. Die haben ungute Sachen in mir ausgelöst. Und mich macht das wütend, dass das einfach so bestehen kann, dass alle da sitzen, sich das angucken und denken, das ist normal. Denn es ist nicht normal.
Mir fehlt auch einfach viel zu sehr der Aufschrei nach diesem Interview und wie Calvin und Josh sich da verhalten. Ich verstehe auch gar nicht, dass sie überhaupt sich dazu entschieden haben, das zu senden. Denn ich finde, die entlarven sich da auch beide einfach völlig.
Absolut. Und ich finde, wie bizarr das alles ist, wird nochmal deutlich, wenn man sich vorstellt, das wäre andersrum. Man muss sich doch einfach mal vorstellen. Oder alles, was ich will, ist, dass die Nasrin sich da hinsetzt und darüber redet, wie unfassbar feucht sie geworden ist, als der Elvin vor ihr saß. Genauso oft, wie der Josh von seinem Stiffi redet, soll die Nathrin da einfach mal sitzen und die ganze Zeit allen sagen, wie feucht sie war und dass es ihr alle Kraft der Welt abverlangt hat, den Elvin nicht mit ihrer Pussy zu verschlingen. Genauso wie das dem Josh anscheinend alle Kraft der Welt abverlangt hat, seinen Penis nirgendwo reinzustecken. Das ist, wenn man das mal umdreht, zeigt das einfach, wie widerwärtig das ist. Und umso schlimmer, dass das so normalisiert ist, dass es noch nicht mal für einen Aufschrei sorgt. Ich könnte wirklich kotzen, Dina.
Ich hätte mir tatsächlich auch ein bisschen gewünscht, dass die Nathrin vielleicht was sagt und sagt, die sitzt ja daneben und vielleicht sagt, ihr könnt so doch nicht über Frauen sprechen. Was stimmt mit euch beiden nicht? Andererseits ist das ja auch wieder so eine Situation, wo ich denke, wo man als Frau wahrscheinlich lieber da sitzt und glaubt, das liegt nicht an Calvin und Josh, dass die so über die Person reden, sondern es liegt an der Vicky. Denn wenn wir die Schuld quasi auf die Frau, über die so gesprochen wird, schieben, dann bedeutet das für uns als Frauen, dass wir sicher sind und dass wir anders sind und dass die über uns so nie reden würden. Aber ich denke, wenn Josh und Calvin eine Frau so dehumanisieren, bedeutet das, dass eine sehr hohe Chance ist, dass sie auch andere Frauen dehumanisieren.
Das ist ja ein bisschen wieder wie die Forschung, die wir einmal über benevolent sexistische Männer mitgebracht haben, die auch betrügen, und andererseits über Männer, die klassische Männerbilder verinnerlicht haben und dann eher auch gewaltsam werden, oder?
Ja, und ich finde es ganz schön spannend, dass wir da rausgefunden haben, dass Sexisten eher betrügen, und jetzt haben wir hier die zwei hochgradig sexistischen Männer sitzen, und Calvin hat ja schon mehrmals in Shows Frauen betrogen, und was mit dem Josh im Whirlpool mit der Vicky gelaufen ist, ich würde fast denken, dass wir den da auch einordnen können. Ich fasse nochmal zusammen. Diese ganze Situation mit dem Josh und Calvin zusammen, es ist absolut widerlich. Ich möchte sowas nicht mehr im Fernsehen sehen. Und wenn ich sowas im Fernsehen sehe, dann möchte ich, dass das jemand einordnet und sagt, dass das überhaupt gar nicht geht. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, der mir da aufgefallen ist in dem Interview. Und sowas Ähnliches habe ich dir in der letzten Folge schon mal erzählt. Und zwar, dass ich ein bisschen das Bauchgefühl habe, dass der Josh entscheidet, was getan wird und wie Sachen zu sehen sind. Und dass die Nathrin dann immer ein bisschen so zustimmt. Denn beide sagen ja solche Sachen wie, wir sind chilliger, wir sind Freigeister, wir sehen das nicht so eng, wir sind nicht so. Und ich bin mir nicht sicher, ob wirklich beide so sind. Andererseits will ich natürlich auch nicht der Nathrin ihre Gefühle absprechen und die anzweifeln und der sagen, sie wüsste überhaupt nicht, wie sie eigentlich ist, und der nicht glauben. Andererseits lässt es in mir irgendwie ein komisches Gefühl hochkommen, denn mir kommt das tatsächlich relativ einseitig vor. Für mich wirkt es oft so, als würde der Josh einfach so rücksichtslos sein Ding machen unter dem Deckmantel des Freigeisttums, und die Nathrin, die muss dann da irgendwie so mitziehen. Wie siehst du das?
Ja, voll, und ich wundere mich, weil ich habe die Nathrin immer als sehr selbstbewusste Frau mit ganz eigenen Interessen und auch sehr unabhängig wahrgenommen, und ich glaube, das ist sie auch. Aber was den Josh betrifft, finde ich trotzdem, dass sie sehr sich in ihrer Wahrnehmung da auch von ihm untermauern lässt, weil sie sagt ja jetzt bei diesem Wiedersehen, dass das eh alles von Anfang an auch zwischen denen eigentlich abgesprochen war. Die dürfen so weit gehen und die sind halt eher die lockeren Free Spirit Birds. Ganz ehrlich, das kann gut sein. Du und ich haben auch schon mal drüber gesprochen hier, dass es verschiedene Beziehungskonzepte gibt und dass jedes Paar für sich entscheidet, ab wann etwas ein Betrug ist und all das. Und es gibt nicht monogame Beziehungen und bla 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 bla. Und gleichzeitig haben wir sie ja auch bei Temptation gesehen und auch gesehen, dass sie gelitten hat und auch gesehen, dass das eben schon über das hinausging, was die zwei abgesprochen hatten, und auch beim Lagerfeuer gesehen, dass das ihr zu weit gegangen ist und sie da ganz klar zugestanden hat und dass sie da jetzt in diesem Calvin-Interview sitzt und beide eigentlich sagen, es war alles überhaupt nicht so schlimm und alles total abgesprochen und eigentlich brauchte der Sender nur einen Buhmann, wirkt für mich sehr so, als ob die letzten Wochen auch dazu geführt haben, dass sie ihre Meinung oder ihre Wahrnehmung der Situation sehr an Josh angepasst hat. Das finde ich schade, weil ich finde auch, die können das als Paar lösen und alles. Aber ich würde mir wünschen, dass sie das, wenn sie das als Paar lösen, sie das dann auch so machen, dass Nathrins Wahrnehmung des Ganzen dabei Teil des ganzen Narrativs wird.
Ich bin froh, dass du das nochmal so benennen kannst. Denn ich wahrscheinlich ist das auch, wo das bei mir herkommt, dass es für mich so ein Unterschied ist zwischen dem letzten Lagerfeuer und der ganzen Staffel, wo ich das Gefühl hatte, das war für die Nasrin überhaupt nicht alles so cool. Und jetzt in diesem Calvin-Interview mir das so vorkommt, als würden die mir auf einmal beide weismachen wollen, dass es alles so abgesprochen war, dass das alles okay war und dass es überhaupt kein Problem gibt. Das kommt mir einfach komisch vor.
Ja, ne?
Absolut. Franzi, sollen wir damit zu Vivian und Mo übergehen?
Meinst du, es wird jetzt ein bisschen leichter?
Ich würde fast sagen, ja. Denn ich muss ja schon gestehen, ich war nach diesem Video mit dem Calvin, ich war echt angeekelt. Ich hätte mich gerne übergeben. Und das, der Mo macht mich zwar sauer, aber der ekelt mich nicht so an.
Oh, das stimmt. Der ekelt mich
das ist ja schon mal etwas.
Ja, weil ich auch finde, dass der Mo, also so scheiße das jetzt auch ist, dass er alles negiert, was zwischen ihm und Sandra war, hat er sich der Sandra gegenüber im Format cool verhalten. Und das habe ich bei Miosch den Verführerinnen gegenüber eben nicht gesehen. Ich finde, der hat die schon im Format auch dehumanisiert. Und wirklich auch auf eine unschöne Art angemacht, auf der man sich nicht hätte vorstellen können, dass die Nasrin irgendeinem Verführer so auf die Art näher kommt.
Absolut. Ja. Aber lass uns mal vorne anfangen bei Vivian und Mo. Denn im Wiedersehen, ich fand es ja wirklich spannend. Ich bin ja eigentlich nicht so ein riesen Fan von diesen Rückblicken. Ich finde, die füllen immer voll viel Zeit und sind oft uninteressant. Hier fand ich das nicht. Denn hier haben die uns ja auch nochmal einen Rückblick gezeigt zu der Reise von Vivian und Mo. Und ich fand das sehr spannend zu sehen, nochmal von vorne mit diesem Wissen, was wir jetzt haben. Mit dem Wissen, dass der Mo tatsächlich die Vivian mit der Anastasia betrogen hat. Und wir sehen da ja nämlich auch nochmal die Interaktion von Mo mit der Anastasia. Und dass der so auf total dumm tut, als er sie fragt, wann haben wir uns nochmal das letzte Mal gesehen? Da tut er ja so, als könnte er sich nicht mehr so richtig erinnern und er weiß nicht mehr ganz genau. Und jetzt wissen wir ja, dass das letzte Mal, wo die sich gesehen haben, in ihrer Wohnung war, als sie Sex hatten.
Aber Dina, das ist halt einfach seine Masche. Wenn der nicht gerade stehen will für die Konsequenzen, das haben wir jetzt wirklich sehr oft gesehen bei Temptation, dann erinnert der Mo sich einfach nicht. Dann weiß er gar nicht mehr, was passiert ist.
Ganz am Anfang, als wir die kennengelernt haben, haben die uns ja erzählt, dass es diese Situation gab, wo der Vivian jemand geschrieben hat, dass der Mo beim Feiern eine andere geküsst hat und der Mo hat behauptet, er könnte sich da überhaupt nicht mehr dran erinnern und er weiß es auch nicht so ganz genau. Und diese ganze Situation erscheint für mich jetzt in einem völlig anderen Licht. Jetzt, wo ich weiß, dass anscheinend Mo's Go-To-Strategie ist, einfach sich dumm zu stellen.
Absolut. Ich muss auch sagen, ich habe dem das auch schon bei diesem Kuss nicht abgekauft. Weil ehrlich gesagt erinnert man sich an sowas.
Das würde ich auch denken. Franzi, dann. Der Mo hat ja schon während des finalen Lagerfeuers behauptet, dass sie Sandra wie eine Freundin war. Und auf diesem gleichen Ding reitet er jetzt auch noch weiter im Wiedersehen herum. Und er sagt ja auch noch, er fühlt sich jetzt im Nachhinein von ihr verarscht. Und ich finde das so bezeichnend, dass sie sich hier total in dieses Narrativ von der bösen, hinterhältigen Frau, die einer anderen Frau den Mann klauen wollte und einen Mann verführen wollte, dass sie sich da jetzt so reinfallen lassen. Diese ganze Story, wo der arme Mo nur Freundschaft wollte und es einfach nicht gecheckt hat, dass die so einen hinterhältigen Plan hatte. Denn das ist sexistisch. Das bedient sich an diesem klassischen Vorurteilsbild von der arme, dumme Mann, der nichts checkt und die hinterhältige Frau, die einen Mann durch ihren Sex manipulieren will. Und ich verstehe, warum die sich da beide augenscheinlich so reinfallen lassen wollen. Denn das ist ja total einfach, ne? Erstmal für den Mo, einfach alles auf die Sandra abzuwälzen. Und für die Vivian, wenn sie dem Mo noch eine Chance geben will, ist es natürlich auch viel einfacher, der Sandra einfach die Schuld zu geben und die Schuld auf die zu schieben. Und das macht es ja einfacher, dem Mo noch eine zweite Chance zu geben. Aber nur weil das einfacher ist, heißt das ja nicht, dass es eine gute Idee ist.
Nee, definitiv nicht. Und mein Eindruck ist auch, der weiß ganz genau, was er da macht.
Absolut. Und wenn ich ehrlich mit dir bin, ich finde es einfach lächerlich. Und eigentlich ist das kein Wort, was ich hier im Podcast benutzen will, um über Menschen zu sprechen, aber ich finde das absolut lachhaft. Das erinnert mich an so Situationen im echten Leben, wo sich sowas anbahnt zwischen einem Mann und einer Frau und es ist halt offensichtlich von außen, dass es keine Freundschaft ist. Aber er erzählt seiner Freundin immer wieder, dass es ja eigentlich nur freundschaftlich ist. Und es erinnert mich an so viele Gespräche, die ich früher mit anderen Frauen geführt habe, wo die sauer waren auf eine andere Frau, die extrem mit ihrem Freund unter dem Deckmantel der Freundschaft geflirtet hat. Und immer wieder dieser Satz, der ist so gutgläubig, der checkt nicht, dass sie mehr von ihm will. Dazu muss ich immer wieder sagen, natürlich checkt er das. Männer sind doch nicht dumm, aber die finden das toll und wollen es halt weiter genießen. Und ich will ganz klar dazu sagen, ich meine damit nicht, dass es keine Freundschaft zwischen Männern und Frauen gibt. Ich bin ganz sicher, dass es die gibt. Habe ich auch. Aber auf jeden Fall diese Situation, kenne ich aus dem echten Leben, wo man das so versucht, hinter so einer Freundschaftssache zu verstecken und dass der Mo das hier versucht abzuziehen und sich dann jetzt so dumm stellt, das finde ich wirklich erschreckend. Denn um das nochmal zusammenzufassen, der will uns erzählen, dass er dachte, es wäre freundschaftlich, aber die waren bei Temptation Island, Sandra war eine Verführerin, der wusste doch, in welcher Show die war. Der kann so nicht ernsthaft erzählen, dass er dachte, dass das jetzt hier freundschaftlich wäre.
Ja, und alleine wie der über die spricht, wie der ist, wenn die da ist, da spricht, sorry Mo, aber sein Körper auch einfach lauter als seine Worte, selbst wenn der ein paar Mal gesagt hat, du bist mein Bro. Der macht diesen Star-Contest mit der. Der möchte die ganze Zeit in ihrer Nähe sein. Der möchte mit ihr kuscheln, der möchte die Nächte mit ihr verbringen auf dieser Couch. Er sagt ihr ununterbrochen, dass sie die klügste und auch schönste Frau ist dort, die einzige, mit der er connected. So zu tun, als ob das alles freundschaftlich ist, ist einfach, ehrlich gesagt, lächerlich. Ich glaub's ihm einfach nicht. Und für mich ist wirklich der Tiefpunkt des Ganzen und auch der Beweis dafür, dass er ganz genau weiß, was er tut, als er in diesen Interviews mit dem Calvin einschlägt, darauf, dass er niemals zugegeben hätte, dass er die Vivian betrogen hat, wenn sie das nicht wegen Temptation herausgefunden hätte. Und dann lächeln diese zwei Männer sich da ins Fäustchen und schlagen sich vor der Vivian ab, die da sitzt und das Ganze so weglächelt und einfach so tut, ha, ja, auch wieder dieses Boys will be boys, ne? I can't, Dina, I can't.
Franzi, mich macht das einfach fertig. Und vor allem beim Wiedersehen war die Vivian ja zumindest noch ein bisschen kritischer dieser ganzen Sache gegenüber. Vor allem dieser ganzen komischen Entschuldigung von es war nur freundschaftlich oder ich habe gedacht, es war nur freundschaftlich. Aber ich habe zusätzlich zu dem Interview mit Calvin, habe ich noch einen Podcast gehört, nämlich den Blitzlichtgewitter-Podcast. Da waren Mo und Vivian zusammen im Interview. Und da, fand ich, hat sich das Blatt schon total gewendet. Denn da war die Vivian auf einmal total entschuldigend. Hat den Interviewern auch noch erklärt, ja, der Mo hat die halt als Kumpel gesehen, die Sandra, der brauchte eine Bezugsperson. Der ist halt auch so, dass wenn er Menschen mag, dann holt er die zu sich. Also da hat die Vivian, war die auf einmal ein totaler Unterschied, und hat den Mo total vor den Interviewern entschuldigt. Das hat mich fertig gemacht.
Ja, mich macht das alles fertig, weil ich die ganze Zeit denke, wissen denn diese Frauen, beziehungsweise Nasrin und Vivi, nicht, dass sie jemand verdient haben, der all das nicht macht. Und dass es diese Männer gibt oder diese Menschen gibt, dass sie das mit sich machen lassen. Weil es ist halt schon so eine psychologische Faustregel, würde ich sagen, dass wir immer das akzeptieren oder tolerieren, was wir glauben, verdient zu haben. Und ich finde, da ist es einfach der Punkt, wo es so traurig wird, dass die sich so behandeln lassen und sich aktiv dafür entscheiden, da wegzugucken. Und weiter daran festzuhalten, dass sie die besten Männer haben, die sie sich nur vorstellen könnten.
Und ich würde denen so gerne nochmal eine Studie vorlesen, die wir ganz am Anfang besprochen haben, wo es nämlich darum geht, was predicted Betrug? Also welche Variablen sagen statistisch gesehen einen Betrug und ein Fremdgehen vorher? Und Nummer eins Faktoren, erinnerst du dich noch, Franzi? Vorheriges Fremdgehen. Also wenn man schon mal fremdgegangen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass man nochmal fremdgeht. Was auch, ich finde, in der Situation von Mo und Vivian so Sinn macht, weil wieso sollte der sich jetzt ändern? Das läuft doch für den super. Der kann sich völlig ausleben und danach zurück zu Vivian kommen. In diese Wohnung, wo der sie hat, wo der eine Familie hat, wo der ein Auffangnetz hat. Wieso sollte der sich jetzt ändern? Das läuft doch für den super.
Ja, und ich finde, das ist auch wirklich, da kommt mir dieser Kontrast zwischen der Dynamik mit Vivian und der Dynamik mit Sandra nochmal in den Kopf. Weil ich glaube, dass der sich eigentlich insgeheim schon zumindest einen gewissen Reiz an so einer Sandra-Dynamik sieht, in der er eben nicht so maximal überlegen ist, dass sie ihm eh alles verzeihen wird, in der Hoffnung, dass er bei ihr bleibt. Und jetzt, übrigens sehr schlauer Move, einen Antrag macht. Und ich glaube, es gibt einen Anteil in ihm, der sich auch das wünscht, aber ich glaube, er ist einfach nicht mutig genug, sich wirklich in eine Beziehung zu begeben, in der das so ist, in der ihn jemand outcallt und ihn dafür zur Rechenschaft zieht, und zwar ernsthaft zur Rechenschaft zieht, wenn er sich falsch verhält und sich dann nicht dadurch besänftigen lässt, dass der halt einen scheiß Antrag macht, wo es ja noch nicht mal auch konkrete Hochzeitspläne gibt. Das war halt einfach nur ein schlauer Move, meiner Meinung nach, von meinem Eindruck her, damit sie noch weniger sauer auf ihn ist und weil er halt einfach gerne möchte, dass sie nicht geht.
Franz, ich finde das einen ganz spannenden Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass du das Gefühl hast, der Mo wäre vielleicht gerne doch in ein bisschen einer anderen Beziehung, vielleicht mit jemandem, der ihm was entgegenhält, so wie die Sandra. Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch und ich habe mich auch gefragt, was hält den Mo denn so in dieser ganzen Sache? Und wo ich hellhörig geworden bin, war tatsächlich auch in einem Blitzlichtgewitter-Podcast-Interview. Denn da haben die so am Rande eine ganz spannende Information gedroppt. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Mo's Familie nicht in Deutschland. Also der ist quasi alleine in Deutschland. Der wohnt in Vivis Wohnung. Ich glaube, das ist wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, alles so ein Haus. Und ihre Familie und ihre Freunde sind wie seine Familie. Und da musste ich tatsächlich auch direkt an das Investmentmodell denken. Denn da geht es ja auch darum, dass wenn man sich überlegt, ob man in einer Beziehung bleibt oder ob man geht, dass das halt auch dadurch beeinflusst wird, was man potenziell verliert, wenn die Beziehung endet. Und ich glaube, in Mo's Fall ist es halt einfach viel mehr als nur Vivian. Denn wenn er die Beziehung beendet, verliert er ja nicht nur die Vivian, sondern sein komplettes Auffangnetz und seinen kompletten sozialen Zirkel.
Okay, das erklärt ja auch, dass die jetzt alles darauf schieben, dass in der Phase, in der er betrogen hat, die zwei sich eigentlich gar nicht so nahe standen, anscheinend. Und zwar nicht in Trennung waren, also so weit war es nicht, aber irgendwie sich auch nicht so nahe standen, aber trotzdem zusammen gewohnt haben.
Da fällt mir direkt noch ein Satz ein vom Interview mit Calvin, weil da haben die auf einmal ja gesagt, oder die Vivian hat da gesagt, es war eine Zeit, wo Mo und ich eine indirekte Beziehungspause hatten. Das heißt, die hatten eigentlich überhaupt keine Beziehungspause.
Verrückt, ne? Und das ist ja auch voll im Widerspruch zu dem, was sie vorher gesagt haben oder was die Vivian davor gesagt hat, darüber, dass wenn das wirklich so ist, dass dieser Betrug stattgefunden hat, genau in dem Zeitfenster von dem, die jetzt auch weiß, dass es da stattgefunden hat, dass es dann unverzeihlich ist. Das finde ich schon ein bisschen bezeichnend, dass sie jetzt im Nachhinein sagt, ach doch, aber da war ein bisschen Beziehungspause, indirekt, aber vorher in der letzten Temptation-Folge ganz klar sagt, dass wenn dieser Betrug wirklich stattgefunden hat, dass das für sie ein absolutes No-Go ist.
Ja, also ich finde, da wirkt schon alles so, als würde die Vivian sich das jetzt auch so drehen und wenden, um das für sich selber zu rechtfertigen, dass sie trotzdem bei Mo bleibt. Und es tut mir echt leid. Franzi, wir haben ja aber auch vor, ich glaube, 2-3 Folgen über dieses Paper gefunden, wo es darum ging, wie können Paare über eine Beziehung hinwegkommen. Und wir haben uns da ja schon vorgenommen, dass wir da mal auf Vivian und Mo gucken und mal gucken, ob wir Kriterien an denen wiederfinden. Und viele Sachen können wir natürlich nicht so gut beurteilen, denn wir waren nicht dabei, aber ich habe ein paar kleine Punkte gefunden, das fand ich total spannend. Denn in dem Paper haben die ja gefunden, dass Betrug oft nach einem einschneidenden Lebensereignis zustande kommt, also Krankheit, Tod von einer geliebten Person, Verlust des Jobs. Und da passt, finde ich, der Mut perfekt rein, ne? Denn er sagt ja, er hatte eine Knie-OP, er konnte nichts machen. Es war wahrscheinlich auch so ein Einschnitt ins Selbstkonzept, könnte ich mir vorstellen, wenn du auf einmal jemand bist, der die ganze Zeit nur zu Hause hängen muss und vorher war es wahrscheinlich ganz aktiv. Und dass er dann halt jedes Wochenende feiern gegangen ist. Und dann gab es ja einige Faktoren, die gefunden haben, die begünstigen, ob man über einen Betrug als Paar hinwegkommen kann oder nicht. Und viele davon habe ich mir angeguckt und dachte, okay, das wissen wir nicht. Wir können es jetzt nicht so ganz beurteilen. Haben wir vielleicht auch zu wenig Informationen. Aber was mir total rausgestochen ist, ist der soziale Support. Denn der Mo sagt ja, dass er danach direkt zu ihren Eltern gegangen ist und denen alles gesagt hat. Und die Vivian sagt ja, ihre Eltern wissen, dass der Mo ein guter Mensch ist. Und diese ganze Sache würde ich schon, oder diese ganze Situation würde ich schon als ganz starken sozialen Support von außen bewerten. Denn ihre Eltern haben es dem Mo ja quasi verziehen. Und das ist ja schon einer der Faktoren, der dazu beiträgt, ob man jemandem verzeiht und ob man dann quasi auch darüber hinwegkommen kann. Und das fand ich ganz spannend, dass wir das da so klar sehen. Das würde dafür sprechen, dass sie tatsächlich vielleicht darüber hinwegkommen können. Klares Gegenbeispiel ist, dass sie auch gefunden haben, dass es wichtig ist, zu verstehen, woher kam der Betrug und wofür stand er. Welches unerfülltes Bedürfnis stand vielleicht dahinter? Warum ist die Person fremdgegangen? was war da los? Also, ich glaube, die nennen das da Meaning Making. Und wir waren natürlich nicht dabei, aber das sehe ich bei Mo und Vivian überhaupt nicht. Denn ich finde, der Mo, der gesteht das sich gar nicht so richtig ein. Er sagt, ich glaube, da haben wir letzte Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass er sagt, der Betrug lag daran, dass er nicht auf die Vivi gehört hat. Es lag daran, dass er verwirrt war. Das klingt für mich nicht wirklich wie den wahren Grund dahinter finden wollen, sondern einfach ein bisschen wie so lahme Entschuldigung. Das würde für mich dafür sprechen, dass die Chancen, darüber hinwegzukommen, nicht ganz so groß sind.
Ja, und auch dieses, ich bin jetzt der neue Mo, das hatte er auch mehrmals, wirkt für mich einfach nur wie ein Quick Fix. Ich bin jetzt der neue Mo, damit ist es gegessen. Und nicht wie, ich guck dahin, was er wirklich war.
Franzi, stimme ich dir völlig zu. Also, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich sagen will, dass ich denen die Daumen drücke. Was wir von denen gesehen haben, wirkt fast so, als würde es beiden vielleicht mit jemand anderen besser gehen. Wissen wir aber natürlich ja nicht. Ich wünsche denen das Beste. Die sind verlobt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich wünsche denen, dass es gut läuft.
Tina?
Ja?
Können wir eine Wette abschließen?
Ist es unethisch, wenn wir Wetten über die Beziehung von anderen Menschen abschließen?
Ich denke schon. Machen wir nicht. Ich glaube, Dina, nicht, dass die heiraten werden.
Nee, das glaube ich auch nicht. Bin ich mir relativ sicher.
Okay, dann können wir eh nicht wetten.
Franzi, ich würde sagen, damit schließen wir das Wiedersehen und diese unsäglichen Interviews mit Calvin ab. Aber auch den guten Podcast von Blitzlichtgewitter. Da würde ich euch empfehlen, könnt ihr mal reinhören. Und damit kommen wir zum Fazit. Franzi, ich habe an unsere erste Folge zurückgedacht, denn da hast du etwas gesagt, was ich ganz spannend fand. Und zwar hast du da gesagt, dass du bei Temptation Island am ehesten als Verführerin teilnehmen wollen würdest. Und ich frage mich, ob du das jetzt immer noch so siehst.
Die Antwort ist ein klares Nein. Ich habe mir das viel cooler vorgestellt, als es tatsächlich war. Und es liegt an der Dehumanisierung, die wir gerade besprochen haben. Ich glaube, in einem amerikanischen Format, wo es wirklich darum geht, passt jemand anders besser zu dir, fände ich das eine witzige Challenge. Im Sinne von, hey, lass uns mal gucken, wo wir connecten können und was da wirklich ist und auch, ja, so habe ich mir das halt vorgestellt. Aber mich da in eine Situation zu begeben, wo ich als sexuell frei verfügbares Wild geframed werde und am Ende meine Realität in Frage gestellt wird, obwohl laufende Kameras, so wie in Sandras Fall, genau das bestätigen, was ich wahrgenommen habe, aber da so ein Dude sitzt, der einfach sagt, nee, die Sandra, die ist verrückt. Die Sandra, die hat da einfach was reininterpretiert. Das ist eine hysterische. Das würde ich nicht aushalten. Und da hätte ich auch definitiv keinen Bock drauf, weil ich bin über den Punkt hinaus, an dem ich in meinem privaten Umfeld über sowas diskutieren möchte. Und ich möchte, dass das mein Leben bestimmt. Könnte ich einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich ja einmal gesehen, wie das ausgeht. Und wie die Verführerinnen behandelt werden. Würde ich halt niemals mehr machen. Und das bringt mich auch schon zu meinem generellen Fazit. Vor allen Dingen nach den letzten Folgen. Ich hatte so viel Spaß am Anfang an Temptation. Ich war aufgeregt. Ich habe die Folgen vorgeguckt, wie ich dir irgendwann gestehen musste, weil ich es so spannend fand und so cool irgendwie. Je weiter es voranschritt, desto schrecklicher fand ich es eigentlich. Was mich zu meinem Gesamtfazit gebracht hat, Temptation Island ist ein Geschwür des Patriarchats. Denn so wie die Männer sich da verhalten können, so wie die mit den Verführerinnen da nicht nur umgehen können, sondern dass auch vom Format gepusht wird, dass sie das tun, damit sie mehr Sendezeit bekommen, kann ich das einfach nicht gutheißen. Der Job der Verführerin ist es hier, maximal passiv zu sein, ein Stück Fleisch zu sein und zu gucken, ob sich ein Mann auf sie einlässt. Und auch der Job der Frauen in diesem Format ist es, oder anscheinend ist es halt einfach so üblich, dass die da sitzen, dass die weinen, dass die traurig sind darüber, dass ihre Männer sich scheiße verhalten, anstatt selbst zu gucken, was ist denn eigentlich für mich drin und könnte es einen Partner geben, der besser zu mir passt als mein Mann. Und am Ende wird alles so abgewunken mit, ach, das war doch alles gar nicht so schlimm. Und das normalisiert einfach dieses ganze Verhalten, was ich schon als misogyn einordnen würde. Und Dina, ich kann das nicht und es tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen, aber eventuell musst du das nächste Mal Temptation Island mit Dr. Risa machen. Denn für viele war ja Prominent getrennt schlimm. Und ich glaube, für Dr. Risa war das Sommerhaus der Stars schlimm. Und die hat ihr danach gesagt, dass sie das nicht mehr mit ihr macht. Es tut mir so leid. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht von deinen Kolleginnen. Aber für mich ist wirklich genau dieses Framing von Frauen entweder als Engel oder Huren unaushaltbar. Ich kann das nicht. Gerade wenn ich weiß, in was für einem Zusammenhang dieses Huren-Framing mit übergriffigem Verhalten steht. Außer natürlich, RTL strengt sich noch ein bisschen mehr an und macht sich das amerikanische Temptation Island zum Vorbild, wo die wirklich so Life-Coaches haben und so ein bisschen gucken, was ist zwischen uns in der Ursprungsbeziehung und was könnten andere uns besser bieten oder wo könnte es besser matchen. Ich glaube, dann würde ich da nochmal drüber reden. Aber so wie das Format gerade ist, I can't.
Meine nächste Frage wäre gewesen, gucken wir es wieder? Aber ich glaube, die beantwortet sich damit.
Tut mir so leid, Dina.
Franzi, es ist doch okay. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich das nochmal angucken möchte. Denn, also nein, das muss ich zurücknehmen. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal angucken. Ich finde es zwar maximal schrecklich, aber ich finde es auch umso wichtiger, darüber zu sprechen. Und ich finde es auch umso spannender, denn ich finde daran, dass an Temptation Island so vieles falsch ist, liefert es halt so viele Beispiele für sexistisches und ekelhaftes Verhalten. Und es ist einfach ein perfektes Beispiel oft für ganz viele Themen, die wir unbedingt besprechen müssen. Und ein Thema, das ist uns ja auch immer wieder aufgefallen, aber wir haben da gar nicht drüber gesprochen, denn wir haben zu dem Thema eine Spezialfolge geplant mit einem Special Guest und die wird in den nächsten Wochen kommen. Ich würde sagen, seid schon mal gespannt, denn wenn ihr das heute schon dunkel fandet, dann wird es da noch dunkler. Mein Fazit ist, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich finde, es ist die sexistische Show von allen. Es wundert mich nicht, dass das der Geburtsort von Calvin Klein ist. Und wenn die nächste Staffel anfängt, bin ich wieder dabei. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.